Wie sehr sind wir eigentlich unterbewusst jeden Tag immer noch darauf bestrebt, programmiert sozusagen im Unterbewusstsein, unseren Eltern zu gefallen? Ob unsere Eltern noch leben oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Und in diesem Soul Talk ist was sehr Interessantes passiert. Nämlich Steffen hat am Anfang so für sich eigentlich gesagt, ich glaube, da habe ich gar keine Betroffenheit. Ich glaube, da kann ich jetzt nur aus der Logik heraus antworten, und hat während dem Soul Talk für sich gemerkt, ja krass, da gibt es schon noch tatsächlich Themen, die mich heute auch noch sehr berühren und wo ich merke, da greifen alte Glaubenssätze oder greift dieser Urinstinkt, den Eltern gefallen zu wollen. Einfach aus dem Grund heraus, nehme ich mal an, um von den Eltern nicht verstoßen zu werden, weil wir, naja, ich glaube, sogar die einzigen Lebewesen auf diesem Erdball sind, die sehr, sehr lange Zeit ohne die Eltern gar nicht überleben könnten. Na, bei Tieren ist es ja oft so, die plumpsen raus und können dann schon in ganz kurzer Zeit sehr viel eigenständig. Und das können wir eben nicht. Und ich glaube, dass da die Urangst dahinter liegt. Und ja, lass uns mal reinspringen in den Soul Talk. Heute hörst du hier den ersten Ausschnitt, die ersten 20 Minuten. Und wenn dich das inspiriert, dann spring danach direkt rüber zu Steffen in seinen Die Kunst zu leben Podcast und höre an der Stelle weiter, an der wir hier im Oldest Soul Podcast einen Break gemacht haben. Und jetzt ganz, ganz viel Freude damit, mit dem Soul Talk mit meinem lieben Soul Buddy Steffen Kirchner, wie die Anerkennung der Eltern unser Leben beeinflusst.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest Soul Talk.
Also, wir haben uns heute mal das Thema vorgenommen, was es denn so im Leben vielleicht für Einflüsse auf unser Lebensglück hat, je nachdem, wie stark wir danach streben, unseren Eltern immer noch zu gefallen oder eben dieses, was ich glaube, was ein sehr, sehr ja, tief verankerter Urinstinkt ist, dass wir von den Eltern anerkannt werden wollen oder dass wir eben die Anerkennung der Eltern haben wollen. Und da gibt es eine Story dafür, die das eigentlich perfekt beschreibt. Und zwar, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Regisseur, aber es gab einen weltbekannten Regisseur, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Und der hatte dann dieses, na, wie nennt sich das? Ja, diesen Pokal, sag ich mal, hatte er in der Hand. Und es gab eine Laudatio und es waren halt quasi einfach die Weltstars der Weltstars da. Und er hat nur einen einzigen Satz gesagt, als er diesen Preis bekommen hat. Er hat einfach nach oben geguckt und hat einfach nur gesagt, is that enough, Dad? Hm. Ist das jetzt endlich genug?
Das war sogar die Oscar-Preisverleihung.
Genau. Hm. Genau,
das war auch nicht mehr, wer es war. Hm.
Genau. Und das zeigt er schon mal ganz klar. Ich meine, der Mann war dann irgendwie wahrscheinlich so um die 60 oder so. Hm.
Ja.
Und heißt, er hat 60 Jahre lang, obwohl sein Vater nicht mal mehr am Leben ist, immer noch sein Leben danach ausgerichtet, ist das jetzt endlich genug, um von meinem Vater mal ein Ich bin stolz auf dich zu bekommen? Oder muss ich noch mehr machen? Und ich glaube, oder vielmehr, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass das ganz viel Energie kostet auch. Immer sich im Unterbewusstsein, das ist ja keine rationale Überlegung, die man hat, so, ah, jetzt mache ich wieder irgendwas, was meiner Mutter gefällt, was meinem Vater gefällt, sondern es sind ja Programme, die wir in uns etablieren, aus frühester Kindheit. Mhm. Und deshalb finde ich es so spannend, da heute mal drüber zu sprechen, weil wir ja auch hier und da immer mal wieder so die Themen fallen haben lassen, wie Ahnenarbeit, Familienaufstellung und so weiter, um das Ganze mal wieder ins richtige Licht zu rücken, auch, na, wie es gehört. Und ich habe für mich da auch gelernt, dass die natürliche Rangfolge, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es ist ganz wichtig und es ist aber wirklich eine ganz intrinsische Haltungsangelegenheit. Das ist gar nicht zwangsläufig irgendwas, was im Außen passieren muss. Bedeutet, dass ich meine Eltern über mich stelle. Na, wer macht denn das eigentlich, ne? Freiwillig irgendjemanden über sich stellen, ne? Eigentlich will man ja selbst immer über allen stehen, ne? So, das Ego will ja selbst immer irgendwie über allem herrschen. Aber dann zu sagen, nein, diese beiden Menschen stehen über mir. Die haben mir das Leben geschenkt. Meine Mutter steht sogar noch leicht über meinem Vater. Und dass man das in der Haltung auch so sieht, selbst wenn sie gar nicht mehr da sind. Das ist so heilsam. Mhm. Und vor allem, wenn man das tut, dann ist man ja immer auch das Kind. Und bedeutet, man hat von der Mutter das Leben geschenkt bekommen. Und alleine das reicht ja eigentlich schon aus, dass ich einfach nur sein darf, dass ich bin. Und ich muss meiner Mutter ja eigentlich gar nichts mehr beweisen, weil sie hat mir das Leben geschenkt. Und somit war das quasi für sie schon der größte Liebesbeweis, mich hier auf die Erde zu gebären. Eigentlich ist es ja dann damit schon getan. Aber warum ist es dann so? Warum ist es dann so, dass wir so viel danach streben? Ja, was denkt sie jetzt? Hoffentlich ist es gut genug. Glaubst du, dass es in der Regel etwas ist, was wir uns selbst einreden? Oder ist es etwas, was du glaubst, was in der Regel eigentlich auch wirklich subtil von den Eltern kommt? So, ja, das passt noch nicht ganz. Ja, das ist noch nicht so wie, du bist noch nicht gut genug.
Also ich muss da jetzt wirklich sagen, ich muss da aus der Logik heraus jetzt sozusagen ein bisschen versuchen zu sprechen und aus der Erfahrung jetzt der Arbeit mit anderen. Ich habe tatsächlich selber ausnahmsweise mal bei dem Thema keine eigene Betroffenheit, also jedenfalls keine bewusste, weil ich wirklich trotz aller Herausforderungen, die es in meiner Kindheit so gab mit meinen Eltern, tatsächlich dieses Problem nicht kenne. Ich hatte zwei Eltern, die mir wirklich von Anfang an immer das Maß und auch die Qualität an Anerkennung geschenkt haben, die für mich eigentlich angenehm angebracht war. Vielleicht nicht in jedem Moment, aber größtenteils. Was ich beobachte bei vielen Menschen ist, also es wird mit Sicherheit auch manchmal getriggert von außen durch das Verhalten von Eltern, dass da ein ganz großes Aufmerksamkeitsdefizit, Anerkennungsdefizit und Defizit nach Liebe, also der berühmte Schrei nach Liebe, der sich ja dann oftmals auch in terroristischem Verhalten von Kindern, aber auch von Erwachsenen tatsächlich dann auch widerspiegelt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht sogar ein bisschen trennen muss. So der Wunsch nach der Anerkennung der Mutter ist vielleicht auch oftmals, wenn es jetzt der Sohn ist, also von Sohn zu Mutter ist es vielleicht auch so ein bisschen dieses wirklich, ja, geliebt und angenommen werden wollen. Von Sohn zu Vater ist es bestimmt das ein Stück weit auch, aber ich glaube, da kommt vielleicht noch eher diese Geschichte, was auch aus unserer Genetik und Evolution herauskommt, dieses auch auf Augenhöhe sein wollen, also sozusagen sich auch beweisen wollen. Der Sohn will sich der Mutter gegenüber vielleicht eher nicht so beweisen, aber dem Vater gegenüber. Und ich glaube, dass es von Töchtern zu Vätern ähnlich ist. Also da geht es nicht so sehr um das Beweisen. Da gibt es Ausnahmen. Ich kenne genügend Frauen, die massiv in Karriere-Hamsterräder gekommen sind und sich eine wahnsinnige maskuline Art auch angelegt haben, unglaublich überproportional entwickelten männlichen Anteil auch ausgeprägt haben und ihre weibliche Seite völlig verloren haben, weil sie eben die Liebe vom Vater wollten. Also das gibt's natürlich schon. Aber tendenziell glaube ich auch, dass es dann im Gleichgeschlechtlichen manchmal vielleicht eher so eine Art Revierkampf da auch vielleicht noch so ein bisschen mit reinspielt, einfach aus der Biologie tatsächlich raus. Mhm. Auch so dieses, ne, das Beispiel, das du gebracht hast am Anfang mit dem Schauspieler, der den Oscar gewinnt und dann fragt, okay, ist das jetzt genug, Vater? Ne? Mhm. Also auch so, bin ich wer? Bin ich gut genug? Bin ich genug? Habe ich jetzt genug geleistet? Bin ich jetzt in deinen Augen auch ein Mann, sozusagen, jetzt mal aus der Männersicht? Ne? Mhm. Oder die Frauen auch, bin ich jetzt eine gute Frau? Also ich glaube, das ist so vielschichtig, dieses Thema. Da gibt es also biologische Komponenten, emotionale Komponenten, biografische Komponenten, seelisch-spirituelle Komponenten, karmische Komponenten. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Dass es ja viele karmische Aspekte gibt. Die Rollen, mit denen wir ja sozusagen auch, oder die Rollen, die entstehen mit den Menschen, die wir uns so, die uns begegnen im Leben, sind ja auch nicht einfach zufällig so. Mhm. Die haben ja auch einen Hintergrund. Und deswegen glaube ich, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich eigentlich das, was du auch relativ am Anfang gesagt hast. Diese Beziehungsqualität sozusagen oder diese Verschiebung auch in den Hierarchien sozusagen, ne, indem die Eltern sind größer und so weiter, enden auch mit dem biologischen Tod der Eltern nicht.
Ja.
Ist so. Und das habe ich wirklich oft beobachtet bei Menschen, da sind die Eltern wirklich schon entweder lange nicht mehr zumindest im Kontakt mit den Kindern, sind wir schon lange weggezogen, Kontakt abgebrochen oder eben tatsächlich verstorben, manchmal auch im Guten verstorben, ne, also jetzt ohne Streit. Aber die Wünsche der Eltern oder was man zumindest da rein interpretiert, prägen die Kinder teilweise bis zu ihrem eigenen Tod, ne? Weil man sich nicht frei macht von diesen fast Flüchen, die da teilweise auf den lasten, ja? Oder Versprechen zum Beispiel. Ne? Ich habe das echt oft gehört von Leuten, die gesagt haben, ich habe meiner Mutter am Sterbebett versprochen, dass ich mich um den Vater, um die Geschwister und sonst jemand kümmere. Und auch so der Satz, ne, da wird sich der Vater im Grab umdrehen, wenn er das wüsste. Mm. Das ist auch so ein klassischer Satz, ne, wo man sagt, okay, auch wenn der Körper schon lange weg ist, trotzdem greift da noch was zu auf einen. Mm. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig und wertvoll ist im Leben, sich die Themen anzuschauen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass viele wirklich auf einer gewissen Ebene fast darauf warten, dass da jemand dann vielleicht mal stirbt, weil man dann glaubt, befreit zu sein. Und ich glaube, in vielen Bereichen tritt diese Befreiung so nicht ein.
Ja, ich kenne das auch so gut. Tatsächlich auch von mir. So, boah, was würde mein Vater jetzt dazu sagen, wenn er das jetzt mitbekäme? Wie das in meinem Leben sich entwickelt oder so. Wäre er dann stolz auf mich? Weil ich kenne das bei mir tatsächlich, das ist eigentlich sehr, sehr, wenn man es erzählt, ist es eher lustig. Ich fand es damals als Kind gar nicht lustig oder als Jugendlicher. Das weiß ich noch, da sind wir irgendwo so zusammengestanden mit Freunden von meinem Vater. Und ich glaube, ich habe irgendwie auch irgendwas Musikalisches gemacht. Und dann, ich weiß nicht, ich war vielleicht 17 oder 18 oder so. Und dann hat er mich so umarmt und hat dann vor allem gesagt so, ja, aber dass ich stolz auf dich bin, das sage ich dir ja eh so oft. Also er hat es in dem Moment wieder nicht gesagt, ich bin stolz auf dich, sondern, ja, aber dass ich stolz auf dich bin, das sage ich dir ja eh so oft. Und ich habe ihn einfach nur angeguckt und habe nichts gesagt. Aber gedacht habe ich mir, krass, das hast du noch nie gesagt, in deinem ganzen Leben nicht.
Habt ihr da später nochmal drüber gesprochen?
Nein, nie mehr tatsächlich. Tatsächlich, nie mehr. Das ist echt krass, ja. Aber ich habe jetzt ganz viel mit ihm da geklärt, obwohl er schon jetzt irgendwie 10 Jahre nicht mehr physisch anwesend ist. Aber das geht schon. Also da kann man ganz viel aufräumen dann auch.
Absolut.
Und vor allem, wenn man dann auch nochmal reinforscht, so ein bisschen auch, ne, wie seine Prägung war, dass man auch seine Eltern viel besser versteht. Warum waren die denn so? Viel mehr Empathie für die eigenen Eltern, für die Charakterzüge der Eltern und dann auch das Ganze ablegen. Bei uns liegt hier ein Buch rum, immer wieder haut mich der Titel so um, dieser Schmerz ist nicht meiner. Und da geht es genau darum, dass wir uns so oft auch Schmerzen und dann dementsprechend auch Erwartungen der Eltern zu eigen machen, wobei die quasi einfach auch wieder ganz anders geprägt waren oder die Intention daraus bei den Eltern, das von dem Kind in Anführungszeichen subtil oder nicht subtil zu verlangen, so du sollst das und das mal werden, ne? Implizierte, du bist noch nichts. Ist auch geprägt wieder von ihren Eltern und sich das alles mal anzugucken.
Ja, also jetzt, wo du es so erzählst, ich habe da auch eine ganz krasse Geschichte eigentlich jetzt so im Kopf. es ist ja nicht nur, sage ich mal, die subtilen Erwartungen, die vielleicht von Eltern waren oder kamen, die man das übernimmt, sondern manchmal auch, die man so vielleicht ein bisschen selber erschaffen hat, durch das, dass man einfach Muster übernimmt oder, also bewusst oder unbewusst übernimmt von Eltern, die einem vorgelebt wurden, einfach sozusagen. Also ich weiß zum Beispiel tatsächlich ganz bewusst den Moment, an dem ich mein Helfersyndrom in meinem Leben ablegen konnte. Und ich hatte eins, und zwar ein großes. Und das habe ich von meiner Mama geerbt. Meine Mama war eine Helferin bis zum Letzten sozusagen, ne? Also die hat allem und jedem geholfen und auch sehr gut, außer sich selber. Und das habe ich natürlich so gesehen, ne? Und ich war ja eher Mama-Kind als Papa-Kind. Und das fand ich auch vorbildlich, weil dafür hat man Anerkennung bekommen. Dafür, also ich hatte das Gefühl, man ist ein guter Mensch, wenn man anderen Menschen mehr oder weniger fast grenzenlos hilft und oft, wenn man selber gefragt wird, ob man was braucht, eher Nein sagt. Also ich habe zum Beispiel das wirklich so gelernt, dass wenn ich dann irgendwo hinkam, also so zu Besuch zu jemand und die Leute gefragt haben, du magst was trinken oder so, dass man grundsätzlich Nein sagt. Weil ich das so als Bescheidenheit gelernt hatte, so nach dem Motto, ich bin ganz unkompliziert, ich brauche nichts. Und habe dann irgendwann auch festgestellt, so, oh krass, das finden viele Leute auch so ein bisschen eigentlich schade. Ne? Also so fast nicht als Beleidigung, aber so, oh, der will nichts von mir so ungefähr. Ne? Also eher so ablehnend, verschlossen. Naja, auf alle Fälle habe ich das von meiner Mutter dann so übernommen, dieses Helfersyndrom. Und das ist jetzt echt eine krasse Geschichte, die habe ich eigentlich so noch nie erzählt. Als meine Mama gestorben ist an dem Tag und ich vom Klinikum angerufen wurde, dass ich schnell kommen soll, weil sie den Tag nicht überlebt, bin ich da ja hingefahren und war ja die letzten Stunden dann auch so ein bisschen bei ihr und war dann irgendwann an einem Punkt, also ich habe mich ja auch einfach sozusagen, ich bin da hingefahren in diesem Mindset, ich verabschiede mich jetzt dort. Ich verabschiede mich. Und ich war dann auch allein, habe auch darum gebeten, dass ich allein sein kann ein bisschen mit ihr und habe dann einfach, sie war nicht mehr ansprechbar, die war ja praktisch in einem Koma-Zustand. Und habe dann da auch nochmal alles gesagt und so weiter, was ich sagen wollte, laut, ne, war bei ihr gesessen, auch nochmal wirklich Hand gehalten und so weiter und so fort. Und irgendwann war ich für mich an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, jo, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt. Also jetzt sitze ich eigentlich nur noch da und warte praktisch, bis es vorbei ist. Und das wollte ich nicht und ich konnte es auch nicht. Das hat mich zerfressen, diese Minuten und Stunden. Und dann habe ich für mich entschieden so, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt und habe auch das dann gesagt. Habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt und du kannst jetzt auch gehen. Du musst nicht mehr kämpfen, es ist okay, es ist vorbei. Ja, und dann bin ich aufgestanden und bin gegangen.
Wow.
Und habe mir dann schon beim Rausgehen aus diesem Krankenhaus überlegt, so, bist du jetzt nicht ein total schlechter Sohn? Lässt deine arme, sterbende Mutter da alleine zurück. Ja? Und das ist ein Gedanke, der hat mich lange verfolgt, lange, also wirklich Jahre, wo ich mir immer wieder gedacht habe, so, du hättest da bis zum Schluss sein müssen, als guter Helfer, als Menschenbegleiter, da kann man doch nicht alleine gehen und so weiter. Und war da voll in meinem Dings drin. Und dann irgendwann hatte ich Kontakt bekommen, zu jemandem, der mir gelernt hat, wie man tatsächlich da eben auch nochmal in Kontakt treten kann. Also meine Mutter ist dann nicht mal eine Stunde später verstorben. Und eben Jahre später habe ich diesen Kontakt nochmal bekommen und konnte also wirklich nochmal in Kontakt gehen mit ihr. Was unglaublich heilsam ist, muss ich echt sagen, an ganz vielen Stellen. Und deswegen ist da auch, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, also da ist kein Schmerz. Sondern das ist bereinigt für mich. Und ich hatte da dann diesen Kontakt nochmal und dann gab es diese Szene, wo ich dann über diese Person auch nochmal gesagt, weil sie gesagt hat, gibt es etwas, was du da vielleicht jetzt noch sagen willst oder anbringen willst? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt was, das möchte ich aber nicht aussprechen, sondern das möchte ich jetzt einfach in dem Moment nur denken. Und dann hat diese Person gesagt, kein Problem, du kannst es denken, Gedanken gehen genauso über und das ist auch die Kommunikationsform. Und dann habe ich gedacht im Stillen so, es tut mir leid, dass ich dich damals alleine gelassen habe und gegangen bin und ich habe allein sterben lassen. Und ich denke das, und Adrian, ob du das glaubst oder nicht, diese Frau, die mir da gegenüber gesessen ist, die das mit mir gemacht hat sozusagen, sagt eine halbe Minute später, ich soll dir sagen, also als Antwort, es ist okay, dass du gegangen bist. Das musst du dir mal vorstellen. Ich hatte nicht ausgesprochen, um was es geht. Die wusste nur, es geht um meine Mutter. Aber die wusste nicht mal irgendwelche Details. Und dann sagt die zu mir, es ist okay, dass du gegangen bist. Und ich saß da, damals natürlich nur Rotz und Wasser geheult. Ich so, was? Wie? Ja, deine Mama wollte alleine sein. Und in dem Moment ist mir es eingefallen, dass meine Mama früher, also als ich noch ein Kind war, wenn es der nicht so gut ging oder wenn die krank war und so weiter, die wollte immer dann auch, die wollte alleine sein. Die wollte nicht, dass man sieht, wie es ihr schlecht geht oder so. Oder wenn die traurig war, hat sich die Tränen weggewischt und hat gesagt, mir ist was ins Auge gefallen. Also ja, keine Schwäche zeigen und zugeben. Ne? Was ja auch zum starken Helfer, dachte ich immer, gehört. Ne? Und in dem Moment ist mir klar geworden, boah, krass, okay, tatsächlich, ja, ich bin zwar damals gegangen, aber es war eigentlich ihr Wunsch. Es war eigentlich wahrscheinlich zu Lebzeiten total schwer für sie. Also es war in Ordnung, dass ich das gemacht habe. Ich habe meine Entscheidung für mich getroffen und man muss nicht das so und so machen. Und an der Stelle habe ich das für mich befrieden können und habe in dem Moment nicht nur mir klar gemacht, eigentlich wäre es sowieso wahrscheinlich ihr Wunsch gewesen, dass ich sie so gar nicht sehe. Aber ich bin trotzdem hin, weil ich das wollte und ich bin gegangen, weil ich das wollte. Also so diese, du darfst es dir selber trotzdem erlauben, die Dinge so zu lösen und zu handeln, wie du möchtest und bist trotzdem kein schlechter Mensch, kein schlechter Sohn, bist trotzdem ein guter Helfer und so weiter. Und weißt du, diese Trennung, das hat mich in dem Moment befreit von diesem Helfersyndrom, das mich wahrscheinlich dann im weiteren Verlauf meines Lebens, mit dem, was ich jetzt heute mache, wahrscheinlich selber in Richtung Tod getrieben hätte, weil du einfach dich dann verlierst in der Hilfe von zu vielen Menschen, die auf einen zukommen sozusagen. Aber das war echt krass, diese Geschichte, wo ich da gemerkt habe, wie lang ein das dann tatsächlich auch, das hat sie mir ja gar nicht antrainiert, wie lang ein das dann beschäftigt und prägt im Leben. Ne? So dieser, das ist jetzt gar nicht so die Anerkennung, aber so ein Vorbildcharakter, den man da auch irgendwie, und man will dem ja schon nacheifern, weil also indirekt ist es ja schon eine Anerkennung. Ich will ja auch so ein guter Mensch sein, wie meine Mutter sozusagen. Ne?
Ja, ja, genau. Wow, danke, dass du das getan hast.
Ja, krasse Geschichte. Ja, habe ich so noch nie erzählt tatsächlich, ja, aber so war es. Ja. Das war unglaublich.
Ja, spannende Geschichte, dass Steffen das jetzt hier einfach so erzählt hat. Und ich würde sagen, das ist so spannend, dass du jetzt einfach rüberspringst zu Steffen in den Podcast, in den Die Kunst zu leben Podcast. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Rest dieses Soul Talks. Und wir hören uns beim nächsten Soul Talk hier im Oldest Soul Podcast wieder in voller Länge. Und dann sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, nämlich Rassismus. Wo beginnt das denn bereits? Sehr spannende Fragen, die wir uns da stellen und die uns auch selbst zu sehr viel Erkenntnissen geführt haben. Kannst dich drauf freuen. Bis dahin alles Liebe zu dir und let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.